Geborgenheit.
Rückzugsort.
Ruhe.
Privat.
My home is my castle.
Sesshaftigkeit.
Hier kann ich machen, was ich will.
Kann ich das wirklich?
Hier bin ich ich.
In meinen eigenen vier Wänden.
Alltag.
Schlafen.
Kochen.
Essen.
Putzen.
Erholen vom Stress da draußen.
Leben halt.
Zeig mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist.
Sage dir, ob du zu mir passt.
Wohnst du noch oder lebst du schon?
Bist du angekommen?
Fühlst du dich wohl?
Homeparty.
Ich lade euch ein.
Zu mir.
In mein Haus.
Bist du bei mir, bist du Gast.
Denn du wohnst nicht hier. Du bist Gast.
Hier bin ich ich.
Für ein paar Jahre, bis ich wieder umziehe. Dafür bleiben meine Möbel immer bei mir.
In meinen Möbeln sehe ich mich selbst.
Wohnen? Was ist das? Schwer zu greifen. Etwas Festes, Reales, Materielles. Gleichzeitig eine Ansammlung von Gefühlen, Erwartungen und Vorstellungen. Wie und wo wohnen? Für einige Menschen die Frage schlechthin. Viel Geld, Arbeit und Zeit wird von der einen investiert und von der anderen daran verdient. Wohnen zeigt viele Formen und unterschiedliche Ausprägungen. Nicht überall ist es wichtig, wie stilvoll, extravagant und individuell die Wohnung eingerichtet ist. Nicht alle können sich Antikmöbel, Plattenspieler und Dielenboden leisten oder finden den Flachbildfernseher, das Billigregal und die Titanabzugshaube ansprechend.
Ist dieses »Hier bin ich ich« eine bürgerlich-kapitalistische Romantik? Bestimmt. Gerade wenn wir an die Länder des globalen Südens und die Peripherien dieser Welt denken, bemerken wir, dass die Realität von vielen Wohnenden prekär ist und nicht der westeuropäischen Idealvorstellung der Selbstverwirklichung in den eigenen vier Wänden folgt.
Der Publizist Roger Behrens vertritt die These, dass das Konzept Wohnen erst durch die Arbeitsteilung im Prozess der Industrialisierung entstanden ist. Menschen leben und arbeiten nicht mehr in einem Haus, sondern verteilen ihre Tätigkeiten an verschiedenen Orten. Das Private und Öffentliche wird getrennt.
Wenn wir über Industrialisierung reden, reden wir über das 19. Jahrhundert. Und wir reden über gesellschaftliche Umbruchsprozesse, die zu tun haben mit der Herausbildung, weil die Industrialisierung stattfindet als Kapitalisierung, als Ausweitung des Kapitalismus. Umbruchsprozesse, die zu tun haben mit der Herausbildung einer Klassengesellschaft. Urbanismus, Urbanisierung ist eine parallele Entwicklung. Also die Verstädterung dieser neuen Gesellschaft, der bürgerlichen Industriegesellschaft, die bringt auch mit sich, dass jetzt überhaupt gewohnt wird. Wenn Menschen wohnen, dann machen sie etwas, was von ihrem Arbeitsleben vollständig abgetrennt ist. Die Trennung von Arbeit und Freizeit bringt jetzt in Bezug auf das Wohnen was sehr, meine ich, Interessantes mit sich. Nämlich zum einen eine ungeheure Ausweitung menschlicher Bedürfnisse, die auch mit neuen Märkten zu tun haben, also mit der Konsumgüterproduktion im Allgemeinen. Und das ist rückgekoppelt mit dem Wohnen. Also Wohnen kriegt auf einmal neue Attribute. Das wichtigste Attribut ist nochmal eins, das kommt eben über die Produktion. Wohnen wird eine Form, die gleichzeitig das Wohnen selber zu einer sozialen Funktion macht. Und das ist das Entscheidende für das Wohnen unter Bedingungen der kapitalistischen Industriegesellschaft. Dass hier etwas stattfindet, was man auch grob bezeichnen könnte als einen sozialen Rückzug ins Private.
An Privatheit knüpft sich die Vorstellung, dass ich mich nun endlich verwirklichen kann, endlich eine Heimat für mein wahres Ich habe. Diese Ideologie wird mit dem beginnenden 20. Jahrhundert massenwirksam kulturindustriell vermarktet. Sie ist ein elementarer Bestandteil zahlreicher Werbespots und Kaufbotschaften.
Nun bitt ich Freunde, euch die Kehle nicht zu schonen.
Wir singen ein Lied,
ein herzliches Lied.
Das Lied vom schönen Wohnen.
Wir in Liebe sich vereinen. bescheinigt, die vom Standesamt bescheinigt.
Wählt ein schönes Speisezimmer,
ein Schlafgemach,
ein Herrenzimmer oder Küche,
ganz egal. Auf jeden Fall von Storz im Tal,
vom Storz im Tal.
Möbel Storz, das große Einrichtungshaus in München, Tal 22 bis 26.
Der Fernsehspot von 1950 zum Bärbelied zeigt in lustig fröhlichen Aufnahmen die schrittweise Einrichtung einer idealtypischen Kleinfamilienwohnung der Nachkriegsjahre im wirtschaftlichen Aufschwung. Die Küche für die Frau, die gute Stube mit großem Tisch, das Herrenzimmer für den arbeitenden Mann. Das Sofa wird zum Zeichen der Gemütlichkeit. Das Küchenbuffet mit dem guten Porzellan zum Symbol der intakten Familie. Die enge Verknüpfung zwischen Wohnen als Leben abseits der Arbeit, abseits der Verwertung des Mannes, wird hier besonders deutlich. Der Wohnraum wird zum Refugium der Frau, der privaten, heilen Familienwelt, des Nicht-Öffentlichen.
Eine sehr schleichende Entwicklung, die sich aber eben verdichtet, dass die sozusagen durchschnittliche Wohnung oder idealtypische Wohnung, wäre besser, im Kapitalismus im Verlauf des 20. Jahrhunderts die familiengerechte Wohnung ist und das Wohnen reserviert wird als die Urzelle familiärer Privatheit, Intimität auch, nicht? Also das Wohnen ist abgesichert, das weiß man zwar, wie Menschen so wohnen, es ist in den Katalogen drin, in den Fernsehsendungen drin, aber da darf man so eben ja ganz privat sein, private Dinge machen.
Ein zweiter Werbespot aus dem Jahr 2012 inszeniert die Selbstverwirklichungsideologie des bürgerlichen Subjekts im Eigenheim in modernisierter Weise.
Du kaufst keine Wohnung und auch kein Haus. Du kaufst die Frau von nebenan, die dir immer Eier leiht, und den Nachbarn, der das gleiche Hobby hat. Du kaufst einen Abenteuerspielplatz und die Kneipe, in der du die Typen kennenlernst, mit denen du einmal die Woche Fußball spielst. Du kaufst all das, was dir die Stadt bietet. Oder das Land. Du kaufst ein Schlachtfeld, einen Zoo und den Feierabend auf deinem Balkon. Du kaufst den Ort, an dem du eine Familie gründest und mit den Folgen fertig werden musst. Du kaufst das Theater, das Kino, das Museum, den Bäcker, der irgendwann deinen Namen kennt. Du kaufst die Sonne, die auf deine Terrasse scheint. Du kaufst kein Haus. Du kaufst den wichtigsten Ort der Welt.
Jeder und jede kann sich jederzeit ein eigenes Leben kaufen, mit allem, was dazugehört und allen Menschen, die hineinpassen. Das ist die Botschaft des Spots. Einfach einen Kredit aufnehmen und das gute, heimische genießen. Interessant ist, dass in den schnell geschnittenen Szenen ästhetisch inszenierte Bilder von unterschiedlichen Lebensstilen ablaufen, sodass nahezu jedes idealtypische Milieu angesprochen werden soll. Die moderne Kleinfamilie will in den Öko-Kiez, die erfolgreiche Alleinverdienerin in die Innenstadt und die jungen Hippies nackt baden in einem See auf dem Land. Allen Lebensvorstellungen ist jedoch das Gleiche gemein. Das Glück im Privaten, der Rückzug ins Eigene. Das Komplizierte, Allgemeine muss draußen bleiben.
Dass Wohnen aber ein umkämpfter Raum ist, eine Ware, zu der nicht jeder und nicht jede jederzeit Zugang haben, wird im Werbespot durch Kitschbilder verschleiert. Wohnen wird hier als rein individuell motivierte Handlung dargestellt. Du willst ein Haus?
Hol es dir doch. Mach es so, wie es dir gefällt.
Du willst eine Wohnung im angesagten Viertel?
Miete sie doch einfach.
Das sesshafte Wohnen ist elementar im Kapitalismus. Aus Gründen der Verwaltung, der Lokalisierung und Festsetzung von Bevölkerungsgruppen. Aus Gründen der privaten Regeneration, der eigenen Erholung. Aus Gründen des Konsums, des Kaufens, des Verbrauchens. Gleichzeitig ist Wohnen in einen Markt eingebunden, der der Logik des Kapitals folgt. Vermehrung von Gewinn, Konkurrenz, die Senkung von Baukosten. Wie und wo ich wohne, unterliegt nicht einer freien Entscheidung. Ich muss den Preis der Ware zahlen können und die Erwartung der Eigentümerin erfüllen. Der Warenwert bildet sich dabei vor allem aus dem Umfeld der Immobilie. Welche gegenwärtigen Bedürfnisse von welcher Zielgruppe werden in der Umgebung bedient? Wie groß ist die Nachfrage danach? Was kostet das Wohnen in der Gegend? Dass diese Dynamik Verlierer und Verdrängte produziert, ist klar.
Die Widersprüchlichkeit des Wohnens im Kapitalismus zeigt sich hier in aller Härte. Das Private wird in der Wohnung verräumlicht. Jeder und jede braucht und bekommt diesen individuellen Platz, so das Versprechen. In vielerlei Hinsicht wird der Slogan zur Farce. Dass das Private ein Rückzugsraum ist, dass das Wohnen individuell ist, dass jede und jeder ein Recht auf Wohnen hat.
In Wien gab es zum Beispiel halt auch einen Wohnungsmarkt, der war dominiert von privaten Vermietern und Menschen, die sich nicht leisten konnten, dort eigentlich eine Wohnung zu finden, und im Kontext von starker Urbanisierung, das dann dazu geführt hat, dass die Menschen immer kleinere Wohnungen hatten, zu immer schlechteren Qualitätsbedingungen. Und in Wien zum Beispiel gab es ein Phänomen der sogenannten Bettgeher. Also da hat man sich dann in Wien nur ein Bett gemietet. Und untertags ist man eben schlafen gegangen. Also manche sind sozusagen in der Nacht schlafen gegangen und haben untertags gearbeitet, und andere haben das umgedreht und haben in der Nacht gearbeitet und untertags geschlafen. Und je nachdem, wer eben gerade zu Hause war, hat das Bett für einen halben Tag gemietet. Das sind sozusagen extrem prekäre Wohnverhältnisse.
Dieses Beispiel des Stadtsoziologen Justin Cardi beschreibt in zugespitzter Weise die prekäre Realität vieler Menschen, die kein hohes Einkommen haben und in urbanen Räumen leben. Die diesen Entwicklungen zugrunde liegenden Prozesse beschreibt er wie folgt.
Ganz allgemein und simpel gesprochen ist es so, dass wir im Kapitalismus mit einem Prozess zu tun haben, der räumliche Ungleichheiten systematisch produziert. Es gibt immer Räume, in die wird investiert, und es gibt Räume, in die wird nicht investiert. Das mal sozusagen ganz allgemein gesprochen. Was wir auf jeden Fall sehen, also bei dem Prozess der Gentrifizierung, dass es hier dazu kommt, dass in die Innenstädte wieder verstärkt investiert wird von Kapitalseite, und dass hier investiert wird in Bereiche, die sozusagen für eine längere Zeit davor nicht im Fokus gestanden sind von Investitionen. Konkret bezogen auf den Prozess der Gentrifizierung ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass es hier definitiv um einen Prozess geht, der angetrieben wird durch Profitinteressen und Interessen des Markts. Ich glaube, es gibt sozusagen so ein landläufigeres Verständnis auch von Gentrifizierung, dass das ein Prozess ist, der auch stark sozusagen davon ausgeht, dass es junge Leute gibt, die wohin ziehen, die sozusagen diesen Prozess starten und dann eigentlich auch dann oftmals diesen Gruppen wie den Yuppies oder den Studenten oder wie man sie auch nennen will, dann auch eine starke Rolle da eigentlich zugeschrieben wird, dass die Wohnungspreise in einem Viertel steigen und dass dann auch Leute aus diesen Bereichen verdrängt werden. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sozusagen hier begreift, dass es sich dabei um einen größeren Prozess handelt, und dass es bei der Gentrifizierung ganz konkret gesagt um einen Prozess der immobilienwirtschaftlichen Aufwertung handelt, der dann dazu führt, dass sich ärmere Haushalte die Wohnungen in diesen hipperen Vierteln nicht mehr leisten können.
Das Credo Mieten, Kaufen, Wohnen scheint alternativlos. Eine ernstzunehmende Hausbesetzerszene ist Schnee von gestern. Die Wohnungsfrage, vor allem in urbanen Räumen, spitzt sich jedoch immer weiter zu. So ist der durchschnittliche Anteil des Einkommens, der für Miete aufgebracht werden muss, in den letzten 20 Jahren um 25-30% gestiegen. Dies führt nicht nur zu massiver Verdrängung ganzer Bevölkerungsgruppen aus den gentrifizierten Szene-Kiezen in die Peripherie, sondern hat für viele mittlerweile sogar deutlich drastischere Konsequenzen. In Berlin werden pro Werktag bis zu 24 Menschen aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt. Nicht selten führt dies in die direkte Obdachlosigkeit der Betroffenen. Angesichts dieser Entwicklung sollte eine Intervention seitens der Politik eigentlich selbstverständlich sein. Gerade diese ist in wesentlichen Teilen mitverantwortlich für genau diese Entwicklung und ein Gegensteuern nicht zu erwarten. Hierbei ist interessant zu bemerken, dass das Recht auf Wohnen, was Teil der Menschenrechtskonventionen ist, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht vorkommt.
Der Verein Mietshäuser-Syndikat e.V. versucht dieser Problematik selbstständig und in der Praxis zu begegnen. Darüber haben wir mit Lina, die sich im Mietshäuser-Syndikat engagiert, gesprochen.
Also das Syndikat gibt es seit den 90er Jahren ungefähr. Das ist in Freiburg entstanden. Das Syndikat behandelt im Endeffekt ja gesellschaftliche Probleme. Das heißt, Wohnraum ist Ware im Kapitalismus und das Wort Gentrifizierung kennen die meisten. Der Wohnraum in den beliebteren Vierteln, in den innerstädtischen Vierteln wird knapp und ist nur noch für reiche Leute da und Menschen mit weniger Einkommen werden immer weiter an den Stadtrand verdrängt oder haben überhaupt keine Chance mehr, eine Wohnung zu finden. Und dem versucht ja das Syndikat was entgegenzusetzen, was den Wohnraum langfristig sichert und die Häuser dem Markt entzieht. Genau. Und ja, es ist so basiert auf der Idee, dass sich niemand am Wohnraum anderer bereichern soll. Und da ist irgendwie diese Idee des Kollektiveigentums entstanden und im Kapitalismus ist es ja eigentlich gar nicht so vorgesehen, dass es sowas wie Kollektiveigentum gibt. Deswegen ist es zu diesem Konstrukt gekommen, was, also alle Syndikatsprojekte sind, gehören einer GmbH, also an jeweils einer einzelnen Haus-GmbH, die zwei Gesellschafterinnen hat. Das ist zum einen der jeweilige Hausverein, in dem die Menschen Mitglied sind, die in dem Haus gerade wohnen. Zum anderen das Mietshäuser-Syndikat, also genauer gesagt die Mietshäuser-Syndikat GmbH. Das ist deswegen, damit, wenn ein Haus sich irgendwie überlegt oder die Menschen, die in einem Haus wohnen, ja, nee, wir wollen das jetzt doch verkaufen, wir wollen lieber ein anderes Haus oder wir wollen, wir haben keinen Bock mehr zusammen zu wohnen und wollen das Haus verkaufen, dann sagt das Syndikat nein und verhindert damit, dass es wieder, dass das Haus jemals wieder auf den Markt kommen kann. Also, ja, das Haus gehört denen, die gerade da drin wohnen. Und, ja, aber natürlich ist es auch immer noch Eigentum, auch wenn es Kollektiveigentum ist. Und es wäre schön, wenn es nicht so wäre.
Herr Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus.
Ist das Mietshäuser-Syndikat also die Antwort auf die Wohnungsfrage? Es schleicht sich der Gedanke ein, dass es nicht so leicht sein kann. Die Idee der kollektiven Häuserverwaltung gibt es nun schon eine ganze Weile.
Dass nun einige hippe Studenten und Studentinnen den Kredit für ein Eigenheim abbezahlen, klingt nicht revolutionär, aber nach Partys und Selbstausbeutung.
Es ist nichts anderes als Eigentum, Wohneigentum, was dann in irgendwelche Erbmassen überführt wird. Es ist ja nicht so, dass man das Markt dadurch entzieht, dass es eben gekauft wird. Und selbst wenn man sagt, wir verkaufen das aber nicht weiter und sollte das mal irgendwie so sein, dass wir sterben, dann verschenken wir es oder dann darf wohnen, wer will oder wie auch immer, dann gibt es eine Stiftung. Das kann man ja alles machen, aber solche Modelle gibt es ja einthalben auch schon unter ganz anderen Bedingungen.
Ja.
Gleichwohl, das bleibt ja eingegliedert in gesellschaftliche Verhältnisse, also das ist das, was ich meine. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Wenn man das macht, ist es besser als andere Dinge auf dem Wohnungsmarkt und mit dem Wohnungsmarkt zu machen. Was mir fehlt, ist sozusagen das Emanzipatorische daran,
ja,
genau da anzusetzen, wo man eben sagt, hier, da wird irgendwas dem Markt entzogen, weil man es dann auch nicht wiederverkauft. Also das, ich glaube, dass gerade im Bereich von Wohnverhältnissen, die Möglichkeiten, hier wirklich in der Wohnform, in der Wohnfunktion, eine emanzipatorische Praxis zu entwickeln, dass sie sehr begrenzt sind. Es käme ja darauf an, also grundsätzlich, bevor man sich über utopische Formen des Wohnens Gedanken macht, überhaupt das Utopische zurückzugewinnen. Und dann ist ja auch die Frage mittlerweile, das wird ja jetzt auch in anderen Debatten diskutiert, wo eigentlich dieses Utopische ist. Früher war es so, Utopie, der Nichtort, ist eigentlich immer in der Gegenwart gewesen. Und dann gibt es eben die Zeit, wo zum Utopischen auf einmal gehört, das ist die Zukunft. Mittlerweile haben wir eben die Debatten, dass es diese Zukunft gar nicht mehr gibt. Also Stichwort Mark Fischer, kapitalistischer Realismus, keine Alternative mehr. Und jetzt ist die Frage, kann man überhaupt in den Städten, in der Architektur, die wir haben, überhaupt ein anderes Wohnen sich vorstellen? Wir können unter gegebenen Umständen des sozialen Raums, der Architektur, des Wohnens keine utopische Gemeinschaft einrichten. Also das nochmal als Argument auch für dieses Mietshäuser-Syndikatsmodell. Erstmal zu gucken, was kann man jetzt machen und dann vielleicht darüber mehr oder weniger experimentell darauf zu stoßen, wo könnten überhaupt Räume sein, wo eventuell etwas völlig Neues entsteht, was jetzt noch gar nicht klar ist.
Es muss darum gehen, eine Utopie des Wohnens zurückzugewinnen. Fernab von kulturindustrieller Vereinnahmung in Hochglanzmagazinen und hippen Werbespots. Es geht um die Frage, welche Rolle Wohnen in einer Gesellschaft spielen soll, jenseits der Verwertung von Kitschbildern und der Behausung maroder Bauten. Es muss darum gehen, gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, die den Menschen wieder menschlich machen und einen Raum zur Entfaltung eben jener nicht vorgeplanten, nicht verdinglichen Menschlichkeit zu finden.
Solange wir aber unter den Bedingungen der kapitalistischen Logik leben, ist es notwendig, nach gemeinsamen Alternativen zu suchen, ohne sich jedoch vorzuspielen, dass dies ein Rückzugsraum sein kann. Das Einrichten eines richtigen Privaten im falschen Allgemeinen ist keine Lösung. Das gemeinsame Wohnen, was sich in vielen Projekten finden lässt, mag keine Emanzipation, kann aber ein Lustgewinn für die Beteiligten sein. Eine kollektive Suche nach neuen Räumen für ein anderes Wohnen. Eben daraus kann die Möglichkeit entstehen, das Verlangen nach Utopie zu realisieren.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street.
Something
our
tells
house,
you that you've got to move
in the middle of our.
Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Father wears his Sunday best.
Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.